Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 – Reflexe. Das Zürcher Theaterspektakel hat seinen Standort traditionell auf der Landiwiese, direkt am See. So zürcherisch der Standort ist, das Herz des Festivals schlägt in einem internationalen Beat. Küchen aus aller Welt liefern die Verpflegung für die Festivalbesucher und auch das Programm ist international. Dieses Jahr bilden Tanz- und Theaterproduktionen aus Ost- und Südostasien den Schwerpunkt. Elinor Landmann hat Künstler und Künstlerinnen aus Jakarta und Tokio getroffen und sich eingelassen auf eine Geografiestunde im Kunstbereich.
Der Schulatlas hilft weiter. Ost- und Südostasien, das ist ein riesiges geografisch heterogenes Gebiet. Es umfasst unter anderem Inselstaaten wie Indonesien, Japan, dann Thailand und Teile Chinas. Künstlerinnen und Künstler aus diesen Nationen sind auf der Landiwiese zu Gast. Verantwortlich für dieses Programm ist Sandro Lunin, der künstlerische Leiter des Theaterspektakels. Ihn fragte ich nach den Gründen für diesen ost-südostasiatischen Fokus. Geht es auch darum, mit einem exotischen Programm Publikum anzulocken?
Nein, ich glaube nicht. Also sonst würde man wahrscheinlich irgendwelche traditionellen Vorstellungen aus dem Dschungel oder der afrikanischen Wüste zeigen. Mit Exotik hat das für mich relativ wenig zu tun. Es sind junge, urbane Produktionen, die wir zeigen. Wir haben uns entschlossen, in den letzten 2 Jahren wirklich gewisse Fokusse zu machen im Weltsüden, eben mit Regionen, mit Ländern auf der einen Seite, in denen die Migration eine große Rolle spielt. Dieses Jahr wirklich eben dieser Schwerpunkt zu diesen Megacities in Asien, diese boomenden Megacities. Wir waren sehr gespannt, was heißt da Performing Arts, wie könnte so etwas aussehen. Und aus dem zeigen wir nun, ehrlich gesagt, wirklich einen Mini-Ausschnitt, würde ich das mal nennen. Es sind Eindrücke, aus denen wir versuchen, ein spannendes Panorama zusammenzustellen.
Trotzdem mussten Sie sich dann entscheiden. Natürlich kann man hier nicht einen repräsentativen Überblick geben über das Kunstschaffen in diesen vielen verschiedenen Ländern. Sie mussten sich entscheiden. Was war denn so ein wichtiges Kriterium?
Also das eine war, dass wir wirklich in Tokio, in Japan, eigentlich über eine Bewegung junger, spannender Macher und Macherinnen gestolpert sind tatsächlich. Und das ist immer wieder so, dass irgendwo auf der Welt, in gewissen Metropolen, das kann Buenos Aires sein, das ist eine sehr lebendige Theaterstadt, oder eben jetzt seit 4-5 Jahren ist es wirklich so, dass in Tokio viele junge Macherinnen und Macher am Werk sind. Das konzentriert sich manchmal an einem Ort und da war es für uns natürlich dann spannend zu sagen, okay, das macht wirklich Sinn, hier einen Ausschnitt dieser Landschaft Tokio zu zeigen.
Kann man dann sagen, dass in Tokio im Moment auf eine gewisse Art so Theatergeschichte geschrieben wird? Wenn es interessant wird, dann geht es im Moment dort ab?
Das ist sicher weltweit ein Teil. Ich habe unterdessen auch noch weitere Arbeiten schon wieder gesehen, die ich hoffe, dass wir die nächstes Jahr vorstellen können. Es ist wirklich überraschend, wie viel eigene spezielle Formen dort im Moment am Blühen sind. Und das, denke ich, das lohnt sich eben auch einen Blick darauf zu werfen, weil die Themen, mit denen diese Gruppen arbeiten, eben auch viel mit unserem städtischen Leben oder mit unserem Leben in dieser hochindustrialisierten Gesellschaft zu tun haben.
Also Sie sehen da Parallelen, obwohl sowohl Jakarta wie eben auch Tokio, das sind Megacities, Sie haben es vorhin gesagt, das ist nicht vergleichbar mit Zürich.
Nein, man hat manchmal auch, wenn man von dort zurückkommt, das Gefühl, man kommt zurück ins Dorf. Aber trotzdem ist Zürich eine internationale Stadt, es leben Menschen aus 118 Nationen hier. Es ist eine Stadt, die extrem wirtschaftlich vernetzt ist, etc. Also es gibt natürlich da sehr viele Verknüpfungspunkte trotz allem.
Und sehen Sie denn auch in den verschiedenen Kunstschaffen so Ähnlichkeiten? Gibt es einen Urban Style, wenn wir von Urbanität sprechen, von Großstädten sprechen?
Schwierig zu sagen. Also ich denke, die Wurzeln der jeweiligen Arbeiten, die sind dann doch, das sieht man auch in den Arbeiten, die sind doch sehr verschieden. Also auch aus welcher Tradition hier gearbeitet wird. Und das war uns auch sehr wichtig. Also da nochmal dann auch zu zeigen, zum Beispiel das japanische Panorama mit diesen 3 Produktionen unterscheidet sich dann doch sehr stark von der thailändischen Produktion oder der indonesischen Produktion, der chinesischen Produktion. Das sind dann doch sehr große Unterschiede, die natürlich eben mindestens so groß sind, wie man etwas aus dem Norden Finnlands und aus Süditalien zeigt. Also das heißt, es sind eben da wirklich, die Spanne ist riesig, aber für uns war jetzt eben dieser in Anführungszeichen Metropolenblick der entscheidende dabei.
Am Theaterspektakel ist ein doppelter Blick gefragt. Es gilt, die Gemeinsamkeiten eines urbanen, jungen Kulturschaffens wahrzunehmen und gleichzeitig nationale, kulturelle Eigenheiten nicht aus dem Blick zu verlieren. Wie die urbanen Ästhetiken aus den Megacities Ost- und Südostasiens aussehen, inwieweit nationale Gegebenheiten prägend sind, darüber habe ich mit drei Theater- und Tanzschaffenden am diesjährigen Theaterspektakel gesprochen. Der indonesische Choreograf Jeko Siompo war mit dem Stück Terima Kos zu Gast. Zu Deutsch heißt das so viel wie Raumausgang. Fünf Tänzer, fünf Tänzerinnen legen in einer guten Stunde eine tempogeladene Performance auf die Bühne. Die Männer und Frauen necken, verfolgen sich und kombinieren in hohem Tempo unterschiedliche Bewegungselemente. Hip-Hop, Modern Dance ist ebenso zu sehen wie traditionell anmutende Bewegungen und immer wieder scheinen die Tänzer Tiere nachzuahmen. Diese Mischung spiegelt auch der Soundtrack des Stücks. Grillen, Zirpen, Flügelschläge treffen auf Hip-Hop-Beats und die Klänge eines Computerspiels. Dazwischen stehen bei Terima Kos immer wieder Passagen ohne Musik. Stampfende Füße geben den Rhythmus, Sprachfetzen, Gelächter, Geschrei.
Karena karya itu idenya dari binatang-binatang di hutan dan idenya sebuah kehidupan di kota.
Die Idee von Terima Kos, so erklärt mir Jeko Siompo im Gespräch, die Idee der Produktion sei es, Stadt und Land zusammenzubringen. Da treffen die Tiere aus dem Dschungel auf das Leben in der Großstadt.
Ja, karena karya ini memang ceritanya tentang sebuah tempat tinggal di kota. Jadi memang orang-orang mencari kehidupan itu dan bertahan di sebuah kota itu memang hidupnya dari sebuah kos-kosan gitu. Dan itu juga sama seperti binatang mencari-cari makan.
Dschungel und Stadt eint die Bewegung. Tiere suchen Futter, die Menschen der Großstadt Jakarta eine Wohnung oder Arbeit. Beide Welten gehören zum Leben von Jeko Siompo. Er wurde im Dschungel West-Papuas geboren, ging nach Jakarta, studierte Tanz in den USA und in Essen bei Pina Bausch. Unterdessen ist Jeko Siompo in Indonesien ein Fernsehstar. Er sitzt in der Jury einer populären Tanzshow. Im Gespräch spricht der 35-Jährige Indonesisch, seine Managerin übersetzt. Siompo ist voller Energie, schüttelt immer wieder die langen dunklen Haare und spielt mit einem dahergelaufenen Hund. Tiere, so erzählt mir der Choreograf, sind seine wichtigste Inspirationsquelle. Er beobachtete sie als Jugendlicher im Dschungel.
Ja, mereka menari seperti ritual dan mereka selalu menari untuk mereka berburu. Jadi mereka menari seperti binatang dan seperti mereka merasakan syukur kepada Yang Maha Kuasa, mereka menari dengan patung-patung misalnya.
Siompo wuchs auf in einer traditionell geprägten Tanzkultur. Tänze seien auf West-Papua Rituale des Alltags, so Siompo. Vor der Jagd werde getanzt oder auch, um Regen zu bitten. Doch das traditionelle Erbe ist für Siompo nicht Angel, sondern bloß Ausgangspunkt. Er bearbeitet es, kombiniert es neu mit Ballettelementen, Hip-Hop, Modern Dance, mit eigenen Ideen. Seine Eltern, so erzählt er lachend, halten das, was er tut, nicht für Tanz.
Saya harus selalu terus bikin bentuk yang baru. Harus selalu baru dan selalu baru dan hampir tidak pernah ada di bumi ini. Saya harus bikin sesuatu yang baru. Itu yang paling penting ketika saya mau berkarya.
Als etwas vollkommen Neues versteht Jeko Siompo seine Bewegungssprache. Er nennt sie Animal Pop. Und er sieht seinen eigenen Stil als individuell geprägt, nicht durch seine Herkunft. Und einen größeren Zusammenhang mit dem südostasiatischen Kulturraum sieht Jeko Siompo für sich nicht. Er bringe Jakarta und West-Papua zusammen, sagt er mir zum Abschied, und das sei wahrlich genug. Das seien sie in einem Club, tanzen die 6 Schauspieler der japanischen Theatergruppe Fei-Fei über die Bühne. Sie kommen aus Tokio, haben gemeinsam die Kunstschule absolviert. Am Theaterspektakel zeigt Fei-Fei das Stück «My name is I love you». Der Abend ist nicht bloß Theater. Bevor er losgeht, veranstaltet Regisseurin Chiharu Shinoda eine Art Flohmarkt. Und nach Ende des Stücks stellt sie sich hinter die Plattenteller, legt Musik auf. Schauspieler und Besucher sollen sich gemeinsam amüsieren. Das allerdings habe in Zürich nicht richtig geklappt, erzählt mir Regisseurin Shinoda am Nachmittag nach der Premiere. Hungrig verspeist sie zum Gespräch mit Stäbchen, Nudeln und Pilze, während sich die Schauspieler auf der Bühne bereits für die Abendvorstellung aufwärmen.
Sie hat gesagt, das hat jetzt hier in Zürich nicht so gut funktioniert, aber was sie jetzt am liebsten noch zum Beispiel machen würde, ist nach dem Theater oder nach der Performance, dann legt sie hier als DJ auf und dann wäre es eben einfach so wie um die Bar, wo man dann mit den Leuten zusammenkommen könnte und wo Fei-Fei und die anderen Leute einfach miteinander reden könnten.
Können wir die Musik abstellen im Moment? Danke.
Die Technik verschiebt den Soundcheck. Esther Fischer ist meine Übersetzerin. Die Studentin der Japanistik macht mir verständlich, was die japanische Theatermacherin sagt. Zu ihrer eigenen Theaterform, die Party mit Flohmarkt, mit Vorstellung verbindet, haben Chiharu Shinoda und Fei-Fei nicht bloß aus Gründen des Amüsements gefunden.
Was Fei-Fei eigentlich jetzt machen möchte, ist eben nicht nur Theater, sondern eine Plattform zu schaffen, wo Leute zusammenkommen können.
Fei-Fei treten mit ihren Stücken in Japan nicht in den größeren Häusern auf. In der kommerziell geprägten Theaterlandschaft sind die nur gegen hohe Mieten zugänglich. Die Gruppe weicht aus, spielt in Musikclubs oder in kleinen Galerien und in diesem intimen Rahmen werden die Zuschauer wie Gäste behandelt.
Das ist eigentlich vergleichbar für sie, wie wenn man zu Hause eine Party macht und den Leuten etwas zu essen gibt. Im Theater kann man eben viel mit Text oder mit Bewegung arbeiten, aber was sie eben wirklich gebrauchen wollen, ist, dass sie ihre Leute wirklich gleich vor sich haben und dass die Leute zu ihnen kommen und das möchten sie auch gebrauchen.
Theater auf Augenhöhe ist bei Fei-Fei eine unglaublich freundliche Sache. So liegen auf den Stühlen im Zuschauerraum die Programme. Kleine, zu Herzen gefaltete Zettel. Da steht die Besetzung drauf, der Titel und da bedankt sich die Truppe sehr herzlich fürs Kommen und wünscht sich inständig, dass das Stück gefallen werde. «My name is I love you» ist eine krude Mischung aus Märchen, Pop und Parabel. Wild kostümiert treten 2 Sexroboter auf, die verzweifelt Käufer suchen.
Oh my God. Nobody wants to buy me.
Ein Dildo spielt eine Hauptrolle und ein Student. Er findet im Lauf des Abends die wahre Liebe und verlässt sie nach dem scheinbaren Happy End wieder, da es mit der Dame aus Fleisch und Blut im Bett nicht klappt. Der Student zieht schließlich mit einem Sexroboter von dannen. Liebe und Sex sind nicht gleichzeitig zu haben. So komödiantisch der Abend daherkommt, Chiharu Shinoda spricht von seiner ernsten Schlagseite.
Also wenn das Stück jetzt dort aufhören würde, wo man, also beim Happy End, wo eigentlich alles gut wäre, wenn es dort aufhören würde, dann wäre es nur ein Märchen. Jedes Mal, wenn sie eigentlich jetzt diese letzte Szene sieht, dann fühlt sie, wie dry sie eigentlich ist. Also sie benutzt das Wort dry, also trocken. Sie versteht es nicht als unglücklich, sondern eher als, genau weil sie dry ist, ist es spaßig. Eine Lebensart, in der es nicht so ist, dass du zum Beispiel irgendeinen Gegenstand oder irgendetwas brauchst, sonst geht es nicht. Dry ist, dass man das eben nicht hat, dass man nicht so fixiert ist. Und eben wenn man so denkt, dann glaubt sie, dass man bestimmt glücklicher und spaßiger leben kann.
Die Theatersprache von Fei-Fei mag poppig sein, mit viel Musik, Slapsticks, Comic-Zitaten unterlegt. Der Stoff ist nicht bloß komisch. Und der Abend verliert sich gegen Ende eigenartig in der Leere, stiehlt sich sozusagen still und leis davon. Fei-Fei sind keine Entdeckung des Theaterspektakels. Die Gruppe spielte bereits an europäischen Festivals. den Sprung ins fremdsprachige Ausland erleichtert, dass der Text bei dieser Gruppe eine untergeordnete Rolle spielt. Wichtig sind Bewegungen, Songs, Rhythmus. Ein Tribut an die musikgeprägte Subkultur Japans, so Regisseurin Shinoda. Sie macht sich wieder an ihr Nudelgericht. Niwagekidan Penino heißt die Truppe des japanischen Regisseurs Kuro Tanino. Am Theaterspektakel zeigt sie ein surreales Kammerspiel mit dem Titel »Frustrierendes Bilderbuch für Erwachsene«. Da ist ein Student gefangen und sollte doch unbedingt für seine Prüfungen lernen. Stattdessen gibt er sich sexuellen Eskapaden hin und steckt fest in einer kleinen Hütte, wo ein Schwein und ein Schaf zwei Bäume pflegen, die mitten im Zimmer wachsen. Den surrealen Stoff bezog der 34-jährige Regisseur von einem Patienten. Kuro Tanino ist ausgebildeter Psychiater.
Also zusammengefasst sagt er eigentlich, dass es in dem Unbewusstsein und in dieser Imagination seiner Patienten und in diesen Träumen seiner Patienten, dass neben seinem persönlichen Interesse daran er auch eine bestimmte Schönheit und Ästhetik darin findet.
Der Schönheit surrealer Welten geht Kuro Tanino in seinen Inszenierungen nach. Die Zuschauer können sich hier einfach hingeben. Oder sie versuchen ihrerseits wie Psychiater das Traum- und Theatergeschehen zu deuten. Kuro Tanino hat lange die eigenen Träume gemalt. Später wechselte er zu Inszenierungen. Durch die Darstellung auf der Bühne macht er die Träume auf gewisse Weise wieder real. Und er ist sich des Widerspruchs bewusst.
Eigentlich denkt er, dass es eigentlich Nonsens ist, wenn man versucht, die Unbewusstheit und die Imagination, die Träume der Menschen ein Theaterstück zu machen. Also, dass diese Verbindung eigentlich Nonsens ist. Und also jetzt in dem Stück versucht er halt einfach auf seine Art, so objektiv wie möglich es geht, das darzustellen. So unmittelbar wie es geht.
Träume sind für Tanino bereits Kunstwerke. Sie brauchen keine weitere künstlerische Überformung. Was ein Kunstwerk ist, was Kreativität, das interessiert den Regisseur. Und seine Theaterforschungen in diesem Bereich, die führt Tanino im eigenen Wohnzimmer auf. Im kleinsten Rahmen finden die Vorführungen von Niwagekidan Penino in Japan statt. Am Theaterspektakel in Zürich sitzen die Zuschauer im Theater der Roten Fabrik, in herkömmlichen Stuhlreihen. Sie haben mehr Platz und als Europäer reagieren sie deutlicher.
Er hat jetzt das Gefühl, dass die Reaktionen auf sein Spiel besser sind als in Japan, weil die Japaner eben nicht wirklich zeigen, was sie fühlen. Sie machen immer das gleiche Gesicht, ob sie sich langweilen oder ob sie Spaß haben.
Das europäische Publikum reagiert deutlicher und es findet einen unmittelbaren Zugriff auf das Stück von Niwagekidan Penino. Die Surrealität von Traumwelten ist unabhängig von Kulturkreisen zugänglich. Ähnlich hat es sich mit der Performance von Fei-Fei verhalten. Die untergeordnete Rolle des Texts erleichtert das Verständnis und auch die freundliche Umarmung des Publikums. Beide Gruppen sind am Theaterspektakel Beispiele für die zeitgenössische japanische Theaterszene. Ich sprach über diese Szene mit Sandro Lunin. Was eint diese jungen Theatermacher? Gehören sie zu einer japanischen Theaterbewegung?
Es ist schwierig zu sagen, es sind eigentlich sehr viele Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer. Ich glaube, sie selber begreifen sich eben nicht als Bewegung. Es gibt natürlich jetzt, wenn man die japanische Geschichte anhört, glaube ich, nennt man das jetzt die sogenannte fünfte Generation. Es ist eigentlich die Bewegung der kleinen, der intimen Formen. Es gab ja hier auch zu sehen am Theaterspektakel Ende der 90er Jahre Sabura Teshigawara und Dumptype, die großen Tanz, Techno-Videoproduktion, in dem wirklich die Technik eine extreme Rolle gespielt hat, wo man überwältigt wurde von Bilderfluten ab Computer, in Geräuschteppichen ertrunken ist. Und hier geht es um ganz intime, sehr persönliche Formen, die jeder für sich noch einmal wirklich ihr eigenes Universum öffnet. Und ich glaube nicht, dass im Alltag oder in diese Menschen in Anführungszeichen miteinander zu tun haben. Aber sie sprechen zum Teil von ähnlichen Themen. Sie sind Teil dieser Bewegung junger Theaterschaffender.
Und das, der Zug so ins Private, in die kleine Form, scheinen Sie zu teilen?
Es ist halt so, dass in Japan auch das Theater ist extrem stark kommerzialisiert. Wenn man Geld verdienen will mit Theater, dann muss man in diesen großen kommerziellen Häusern arbeiten. Es ist sehr schwierig, Unterstützungsgelder zu bekommen. Es gibt sie zwar jetzt, seit etwa 15 Jahren gibt es staatliche Gelder. Es gibt eine große Stiftung, eine Warenhausstiftung, die auch investiert in diese Arbeit, was erstaunlich ist. Aber es ist zum Teil vergleichbar mit unseren freien Gruppen hier. Also das sind Hungerlöhne, es sind keine Löhne, die einem wirklich das Leben in dem Sinn ermöglichen und das Arbeiten, wie man es wünscht. Und ich denke, das hat logischerweise auch mit der Form zu tun, dass man zum Beispiel hier von Nivagik Panino sieht, eine Inszenierung, die er in seinem eigenen Haus aufgebaut hat und praktisch clandestin die Zuschauer und Zuschauerinnen dahin führt, weil schlicht das Geld, das man zahlen müsste, um es einen Antrag zu stellen, dass man in der eigenen Wohnung und die Sicherheitsmaßnahmen, die getroffen werden müssten, etc., das wäre so teuer, dass es überhaupt keinen Sinn machen würde, so etwas anzugehen. Oder Fifi, die eben in irgendeiner kleinen Galerie mitten in Shibuya dann ihre Stücke aufführen, in einem Estrich, wie ich das gesehen habe, aber nachts um 10 müssen sie wieder draußen sein und da kommen sie am nächsten Tag um 6 wieder rein für 4 Stunden und performen und sind dann wieder weg. Also das sind Bedingungen, also wo sich Form und Bedingungen in dieser Großstadt da zusammenkommen.
Was mir aufgefallen ist bei beiden Produktionen, sie sind sexuell relativ explizit. Sexualität ist in meinen Augen deutlich ein Thema als in den Arbeiten, sagen wir mal, der Schweizer Gruppen der letzten Jahre, die ich gesehen habe.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich denke, es ist viel auch von Isolation die Rede. Es ist halt von der Isolation des Individuums, dass Sex wirklich vor allem primär vermarktet wird, dass man als Sexobjekt eben gilt, sei es im einen Fall als Mann oder wenn als Frau, also es wirklich gilt absolut für beide Seiten. Und das scheint, ja, vielleicht hat das tatsächlich eben zu tun mit dieser extrem hochtechnologisierten Gesellschaft, wo auch Beziehungen, die Beziehungssuche primär über das Internet stattfindet etc., also wo die persönliche Begegnung und die persönliche Wärme in Anführungszeichen scheinen da es sehr schwierig zu haben oder zu kurz zu kommen.
Auch die japanische Theaterfrau Hiromi Maruoka sieht die kleinen, intimen Formen als Merkmale des zeitgenössischen japanischen Theaterschaffens. Sie leitet den Tokyo Performing Arts Market, eine professionelle Vermittlungsplattform für Bühnenkünste. Im Gespräch erläutert sie mir den traditionellen Background dieser so zeitgenössisch wirkenden Stücke, die am Theaterspektakel zu Gast sind. Maruoka spricht von den fehlenden Schlüssen, wie etwa bei Fifi, wo sich das Stück verliert. Das sei ähnlich wie im No-Theater.
Japanese old theater doesn't have any conclusion. For example, No-Theater, it is for the high-class people. But if they have a conclusion, bit risky. So the audience doesn't have any irritation about the ambiguous end.
Hiromi Maruoka nennt noch ein anderes Beispiel für die Übernahme traditioneller Formen, die langsamen Bewegungen der Schauspieler, die Stille, die dunkle Beleuchtung, wie sie etwa im Stück von Nivagiki Dan Penino zu sehen waren. Auch das gehe wohl auf das No-Theater zurück.
Actors walk very slowly, silently, and the lighting as well. It's one of the typical methods in the Japanese theater, quoted by the No, I think.
Die zeitgenössischen Stücke der japanischen Szene, die am Theaterspektakel gezeigt werden, sind verankert in Traditionen. Und wer die kennt, sieht die Stücke anders. Aber die Seherfahrung am diesjährigen Theaterspektakel haben auch gezeigt, auch ohne das Wissen um Traditionen ist vieles unmittelbar verständlich. Und einen wichtigen Punkt berührt die Kulturmanagerin Hiromi Maruoka am Schluss unseres Gesprächs. Nicht verstehen und das Nichtverstehen akzeptieren gehört zum zeitgenössischen Theater.
Of course, sometimes I don't understand precisely. I understand the material, it's from Japan, but sometimes expression is far from people understanding, you know.
Drei Künstler, drei Stücke aus Ost- und Südostasien, aus einem geografisch heterogenen Gebiet, begegneten sich in dieser Sendung. Da ist der indonesische Choreograf Jacko Siompo und sein differenzierter Umgang mit Traditionen. Da ist die japanische Regisseurin Shinoda und die Begegnungszone Theater, die sie mit ihrer Gruppe Fei-Fei kreiert. Und da ist Kuro Tanino, der Träume in Theater übersetzt. Drei spannende Einzelpositionen. Aber ob die drei auch einem gemeinsamen Kulturraum angehören, diese Frage blieb offen. Ist die geografische Klammer, die dem Theaterspektakel seinen diesjährigen Schwerpunkt verschafft, mehr als eine geografische Klammer? Das fragte ich den künstlerischen Leiter des Theaterspektakels, noch einmal Sandro Lunin.
Ja, was schon auch ein Faktor ist, es sind wirklich viele junge Arbeiten und sind auch junge Ästhetiken, denke ich. Alle diese Theatermacherinnen und Theatermacher sind eigentlich zwischen 27 und 35. Also es ist wirklich eine junge Generation am Ruder, die wir vorstellen wollten. Das spiegelt sich, denke ich, in den Formen wider. Die Themen sind natürlich sehr unterschiedlich. Aber auch hier war es eben uns wichtig, ein Panorama zu machen. Und da bin ich gespannt, gibt es eine Klammer, die mehr ist als das Geografische? Oder muss man sich sagen am Schluss, ja nein, also gut, primär war das jetzt ein riesiger geografischer Raum, in dem man einen schönen, aber winzigen Ausschnitt gesehen hat, der inhaltlich dann eben nicht zwingend kohärent ist.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.